HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
In unserer hektischen Zeit heute wächst das Bedürfnis nach Stille. Die Sehnsucht nach einem Ort ist groß, der dem Getöse der Welt Paroli bieten kann. Der lahmgeplagte Mensch hofft, in Klöstern und Einkehrhäusern abschalten und Stille finden zu können. Oft klingt dort auch der Lärm zunächst ab, doch dann taucht Verdrängtes auf und nimmt die Aufmerksamkeit in Beschlag. Wirklich bei sich anzukommen ist ein langer Weg. Gott ist schon da. Heinz-Jörg Graf hat für Camino in HR2 Kultur stille Suchende in einem katholischen Kloster und in einer protestantischen Kirche besucht.
Die Schanze in Hamburg-Altona ist ein angesagtes Altstadtviertel. Cafés, Läden, Marktstände. Bunt und querlich pulsiert dort das Leben. Betritt man aber die Helenenstraße 14, verebben die Geräusche. Es wird schlagartig still.
Wir sagen hier in dieser Kirche, Gott ist schon da. Wir müssen ihn nur empfangen und wahrnehmen.
Die Stille empfängt den Besucher mit Wucht, wenn er die neugotische Backsteinkirche der evangelischen Christophorusgemeinde betritt. Sie dringt in die Poren ein, breitet sich im Körper aus, beruhigt den lärmenden Geist.
Also ich hatte ein ganz großes Gefühl von Angenommensein. Als ich das erste Mal zum Herzensgebet kam, ja, die Faszination hat mich nicht wieder losgelassen.
Beim sogenannten Herzensgebet spricht man ununterbrochen den Namen Jesu Christi aus. Vor 5 Jahren stand die Christophorusgemeinde vor dem Aus. Sie hatte kaum noch Mitglieder. Die Kirche stand vor dem Verkauf. Ihr drohte gar der Abriss. Die Gemeinde, allen voran ihre Pastorin Irmgard Nauck, entschloss sich zu einem radikalen Schritt. Altar, Kanzel und Kirchenbänke verschwanden aus dem Kirchenschiff. Ein großer Raum entstand. Ein Raum, der zum Meditieren einlädt. Die Stille darin ist fast mit Händen greifbar. Gedämpft schimmert das Licht durch die Fenster. Das Rippengewölbe der Kirche ist weiß gestrichen. In der Mitte des Parketts ist am Boden ein Oktogon eingelassen. Ein Achteck aus Marmor, das den Raum zentriert. Mehrere Frauen haben um das Oktogon auf Kissen Platz genommen. Darunter Margarita, Liesel Jess und Brigitte Hennings. Sie arbeiten als Yogalehrerin, bildende Künstlerin und Verkäuferin. Sie wollen am Herzensgebet teilnehmen. Irmgard Nauck führt in das Gebet ein.
Das Herzensgebet ist eine christliche Meditationsweise, schweigend vor Gott zu sein. Ich spreche aber nicht mit Gott, indem ich ein worthaftes Gebet habe, sondern ich nenne das, ich halte mich Gott hin. Ich bin empfangsbereit für eine göttliche Kraft, die mich durchströmt. Und dazu verhilft mir ein Herzenswort, mit dem ich Gott anrufe.
Das geht im Schweigen, also da findet nach außen hin im Sitzen, im stillen Sitzen nichts statt, was zu hören wäre an Worten, sondern ich für mich wiederhole mein Mantra, also das ist auch ein mantrisches Gebet.
Ich kann es ja sagen, ich bin da. Das ist der Satz, ja. Ich bin da. Er war immer schon in mir und wurde jetzt auf einmal ausgesprochen.
Ich bin da.
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 Ich erfasse etwas, was jenseits von Worten ist, jenseits von Dualität, jenseits von Gut und Böse. Ich erfahre etwas, was immer da ist. Das macht ruhig, wenn ich mich mit dem beschäftige, was außerhalb von meinem Verstand liegt.
Ich komme weg von diesem gefühlsbeladenen So sein und wieder anders sein und kann Dinge erkennen und Menschen auch erkennen, so wie sie gerade nun vor mir stehen, eben als Mensch und nicht als irgendein feindlich gesinntes Wesen oder diese Art von Denken, die wir eigentlich im Alltag immer wieder drauf haben. Ne?
Ich bin da.
Das christliche Herzensgebet ist alt. Schon die Wüstenväter praktizierten es. Diese frühchristlichen Mönche zogen sich vor über 1700 Jahren in die Wüsten Ägyptens und Syriens zurück, um in Askese und im Gebet Gott besonders nahe zu sein.
Die Wüste ist schön, sagte der kleine Prinz. Und das war wahr. Ich habe die Wüste immer geliebt. Man setzt sich auf eine Sanddüne, man sieht nichts, man hört nichts. Und währenddessen strahlt etwas in der Stille. Es macht die Wüste schön, sagte der kleine Prinz, dass sie irgendwo einen Brunnen birgt. Ich war überrascht, dieses geheimnisvolle Leuchten des Sandes plötzlich zu verstehen. Als ich ein kleiner Knabe war, wohnte ich in einem alten Haus, und die Sage erzählte, dass darin ein Schatz versteckt sei. Gewiss, es hat ihn nie jemand zu entdecken vermocht. Vielleicht hat ihn auch nie jemand gesucht, aber er verzauberte dieses ganze Haus. Mein Haus barg ein Geheimnis auf dem Grunde seines Herzens. Antoine de Saint-Exupéry.
Beim Herzensgebet in der Christophorusgemeinde, das einmal in der Woche stattfindet, sitzen die Teilnehmer jeweils zweimal 20 Minuten im Schweigen. Das Herzensgebet wirkt im Alltag fort. Liesel Jess und Brigitte Hennings.
Mein Wort ist ziemlich lang und heißt, ich bin Liebe und du ein Segen. Und das führt mich unmittelbar immer zurück auf das, was ist. Also wenn ich jemandem gegenüberstehe und den kann ich nicht leiden, dann gucke ich erstmal nach, wo ist der ein Segen? Wo ist der die Liebe, die ich bin? Was ist gemeinsam? Was verbindet uns?
Das Herzenswort, was ich habe, das begleitet mich auch tagsüber. Also es ist nicht nur hier in der Kirche, sondern ich habe es auch tagsüber, wenn ich im Bus sitze oder so. Also es ist wirklich wie ein Mantra, was ich immer wiederholen kann, was mich zur Ruhe bringt und was mich auch innerlich stärkt und mich wieder in mein Herz bringt und macht mich dadurch etwas weicher und weicht mich so von innen etwas auf. Also das merke ich schon.
Wer das Herzensgebet übt, der scheint einen Pfad zu erkunden, den vor langer Zeit der islamische Mystiker Mevlana Jalaleddin Rumi so beschrieb.
Ich habe die ganze Welt auf der Suche nach Gott durchwandert und ihn nirgendwo gefunden. Als ich wieder nach Hause kam, sah ich ihn an der Tür meines Herzens stehen. Und er sprach, hier warte ich auf dich, seit Ewigkeiten. Da bin ich mit ihm ins Haus gegangen.
Kirche der Stille nennt sich die Christophoruskirche heute. Sie bietet verschiedene Wege in die Stille an. Neben dem Herzensgebet auch Zen- und Sufi-Meditationen. Irmgard Nauck.
Ich lebe ja nun im Schanzenviertel. In diesem Viertel leben viele Religionen zusammen. Da können wir als evangelische Kirche nicht die Mauern hochziehen. Wir haben Taufen, da ist der Patenonkel Sufi oder die Oma hat lange bei Osho meditiert. Die Kirche der Stille vermischt ja diese Religionen nicht einfach, sondern sei klar, wir sind christliche Kirche, aber wir sind Gastgeberin für diese verschiedenen religiösen Wege. Wir wollen sie kennenlernen und mit ihnen in Dialog kommen.
Das Angebot kommt bei den Bewohnern des Schanzenviertels an. Jedenfalls hat sich das Gotteshaus wieder gefüllt. Besonders gut besucht ist das Gotteshaus, wenn sich die Kirche der Stille in einen Tanzsaal verwandelt. Dann sitzen die Menschen nicht still auf ihren Kissen, sondern bewegen sich nach Musik über das Parkett. Langsam, schnell, mit großen und kleinen Bewegungen, jeder nach seinem eigenen Rhythmus. Soul Motion heißt dieses Körpergebet. Es ist ein Tanz der Seele. Edgar Spieker, ein Tanztherapeut, leitet die Soul Motion Abende.
Ich liebe den Kontakt zur Musik. Ja, mich dazu frei zu bewegen. Ich habe das Gefühl, ich komme wieder mehr bei mir selber an. Bin präsenter in meinem Körper. verbinde mich mit meiner Lebendigkeit, mit dem Leben, dadurch, dass ich ins feinere Hören komme. Darum geht es auch in dieser Arbeit, ins Hören zu kommen, nämlich auf Körperempfindungen, auf Körperimpulse zu hören. Wie möchte mein Körper sich eigentlich jetzt bewegen, wenn ich ihm das gestatte?
Soul Motion als Tanzform wurde von dem amerikanischen Choreografen Vin Arjunamurti entwickelt. Beim Tanz der Seele spielt für ihn die sogenannte 360-Grad-Wahrnehmung eine wichtige Rolle.
Das heißt, ich bin präsent, ich bin in meiner Mitte. Die suchen wir immer wieder in den Kursen. Und ich richte meine Wahrnehmung auf den Raum in mir, aber auch 360 Grad um mich herum. Wir kommen so ein bisschen weg von dieser Orientierung nach vorne. Die Aufmerksamkeit ist im Alltag oft auf das gerichtet, was sich vor uns befindet. Die Augen gucken nach vorne. Wir machen viel mit den Händen und das spielt sich alles vor unserem Körper ab. Und 360 Grad Präsenz ermöglicht mir, eine Wahrnehmung zu entwickeln für den ganzen Raum um mich herum. Auch auf das, was hinter mir ist, was neben mir ist.
Beim Soul Motion Tanz ist die Kirche der Stille oft pickepacke voll. Claudia Bollwinkel, die in der internationalen Frauenrechtsbewegung arbeitet, verpasst kaum einen Abend. Sabine Zweig und Philipp Beaufour reisen als Tanz- und Bewegungslehrer viel in der Welt herum. Wenn sie gerade in Hamburg sind, ist Soul Motion ein Muss für sie.
Soul Motion ist ein getanztes Gebet, was man aber nicht alleine tanzt, sondern gemeinsam mit anderen Menschen. Und dabei entsteht im Zwischenraum zwischen den Tanzenden eine Intensität von Verbindung, die für mich beglückend und zutiefst befriedigend ist.
Während des Tanzes mischt sich Edgar Spieker manchmal unter die Tanzenden, gibt Impulse, setzt Akzente.
Die wichtigste Frage für heute Abend, zu der ich dich einladen möchte, sie immer wieder dir selbst zu stellen, ist: Wie fühlt sich das gerade an, was mein Körper macht? Wie fühlt sich das gerade an?
Soul Motion, es ist genau diese Einheit mit anderen Menschen zu erleben, diese Gefühle, dass wir gehören zu einer Menschheit. Und das als Tanz, als Meditation, mit Bewegung zu erleben, das ist sehr leicht auch. Es gibt keine Wörter oder sehr wenig Wörter. Ich brauche nicht etwas zu glauben. Das ist ein direktes Erlebnis oder Erfahrung mit dem Körper, in dem Körper, mit der Musik, mit dem Raum, mit anderen Menschen.
Mehr und mehr gestatte deinem ganzen Körper in Bewegung zu schmelzen. Mehr und mehr gestatte deinem ganzen Körper dabei zu sein, präsent zu sein. Füße. Beine, Arme, Wirbelsäule, Kopf, alles ist hier, alles ist präsent, alles ist wach.
Aha. Ich hatte schon Sessions in Soul Motion, wo ich nur saß.
O Mensch, lerne tanzen, soll Aurelius Augustinus, der Kirchenvater, gesagt haben. Sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen. Wer sich mit Jazz, Pop oder Johann Sebastian Bach in den Himmel swingt, dem droht diese Gefahr wohl nicht. Wahrscheinlich begegnet er den Engeln sowieso nicht erst im Himmel, sondern schon hier auf Erden. Zumindest würden das Soul Motion Teilnehmer behaupten. Die Sehnsucht nach Stille ist groß. Mit ihren Angeboten scheint die Kirche der Stille in Hamburg-Altona einen Nerv der Zeit zu treffen. Bei manchen Christen lösen sie aber auch Ängste aus.
Protestantische Kirche ist ja eine Kirche des Wortes. Und wenn wir überwiegend schweigen, geben wir damit ja auch die Deutungsmacht aus den Händen, wie denn Gott nun ist und für uns ist. Und wie ein biblischer Satz zu verstehen ist und wie ich mit Gott rede oder nicht rede, das geben wir frei. Die Menschen finden ihren eigenen, ganz persönlichen Zugang zu Gott.
Knapp 300 Kilometer Luftlinie südwestlich von Hamburg entfernt, in Meschede, einer kleinen Stadt im Hochsauerland, fällt eine Tür ins Schloss.
Wenn man hier in diesen Raum reinkommt, hier ist man sicher. Das war ein Gefühl, was ich sofort hatte. Sobald die Tür hinter einem zufällt, bleibt ganz vieles draußen vor der Tür. Ich habe mich hier also nicht eingeschlossen gefühlt, sondern es war ein Freiheitsraum.
Meschede ist eine beschauliche Stadt mit einem dominanten Wahrzeichen, der Abtei Königsmünster, einem Benediktinerkloster, das auf dem sogenannten Klosterberg liegt und von dort die Stadt überblickt. Kein barockes Kloster, sondern schlichte Alltagsarchitektur. Ein langgestrecktes Klostergebäude in weißem Kratzputz, das wie ein etwas feineres Reihenhaus aussieht. Eine mächtige, gleichwohl anspruchslose Kirche aus rotbraunem Klinker. Und das sogenannte Haus der Stille. Ein Kubus aus nacktem Beton, der architektonisch aus der Zukunft gefallen zu sein scheint und von den anderen Gebäuden auf dem Klostergelände ziemlich elegant absticht.
Meine Erfahrung jetzt in den vielen Jahren im Haus der Stille ist, 75% der Menschen, die kommen, die nervt der Beton oder irritiert der Beton. Eine junge Frau hat mal gesagt, ich fühle mich hier gleich zu Hause, denn als Kinder haben wir im Parkdeck gespielt. Fand ich nicht so erbaulich.
Es gibt kein Gedöns, das hier so rumhängt. Irgendwelche Zierat oder Schmuck, ja. Und manchmal finde ich es auch alles ein bisschen sehr karg und dürftig. Aber man wird auf sich selber zurückgeworfen und ich erkenne, was mir fehlt. Das spiegelt etwas auch von mir selber wieder. Und das fordert mich heraus.
Der Betonkubus, vom Architekten Peter Kulka geschaffen und mit dem Nordrhein-Westfälischen Architekturpreis ausgezeichnet, ist ein Solitär aus unverputztem Beton, innen wie außen. In der Abtei Königsmünster wirkt er wie ein autarkes Kloster im Kloster. Alles, was zum Leben im Haus der Stille notwendig ist, findet sich hier unter einem Dach. Eine Küche, ein Speisesaal, Gästezimmer und ein großer Meditationsraum. Die Zimmer sind schlicht, aber sehr geschmackvoll eingerichtet. Cremeweiße Möbel und schwarze Lichtschalter setzen sich dezent vom Beton ab, der mit seinen dunklen und hellen Flecken und seinen leicht porösen Stellen sehr lebendig wirkt. Das Panoramafenster reicht von der Decke des Zimmers bis zum Boden. Man hat das Gefühl, als ob man mitten in der Natur säße. Der Blick schweift über eine Apfelwiese und von dort in die hügelige Landschaft des Sauerlandes.
Man sitzt in seinem Zimmer wie in einer Höhle und guckt so raus. Das hat zugleich etwas von Geborgensein, aber auch von einer Neugierde und Offenheit auf Welt hin hinaus.
Wer hier Einkehr hält, sucht Stille. Oft sind Überdruss am Alltag und Sehnsucht im Spiel. Wie etwa bei der Rentnerin Helga Hirschler. Mit ihren Kräften war sie an Grenzen gestoßen. Berufstätig, in der Kirchengemeinde und Telefonseelsorge engagiert, zu Hause drei Kinder und ein Mann, die versorgt werden wollten. Irgendwann waren die Batterien leer.
Es kam dann der Punkt, dass ich dachte, wenn das so weitergeht, bis an dein Lebensende bist du nur noch ausgesaugt. Und dann habe ich innegehalten. Und dann war ich in Meschede. Und das ist jetzt mein Ort. Ich weiß, einmal im Jahr muss ich hier hinfahren, um mich selbst zu erfahren, um Gott zu begegnen.
Der Wegweiser zu Gott setzt sich in Meschede aus einer bestimmten Betonmischung zusammen.
Der Beton hat ja so die Farbe von einem warmen Grau.
Pater Kosmas leitet den Gästebereich der Abtei.
Ich persönlich habe in Jerusalem studiert und mich hat fasziniert die Wüste Juda. Der Sand in der Wüste Juda und die Steine haben dieselbe Farbe wie unser Beton. Das Haus der Stille ist in gewisser Weise ein Wüstenhaus. Und die Wüste, das war mein Erlebnis, ist ein Ort, der in diesem Grau sich völlig zurücknimmt, wenn auf einmal in der Stille der Wüste ein Laut ertönt, weil er so ein Ziegenhirte ist, der mit seiner ganzen Herde vorbeikommt, hat es eine ungeheure Lebendigkeit. Ist das ein ganz großer Kontrast zu diesem Grau, der ins Auge springt? So habe ich erlebt, dass diese Kargheit eine Chance ist, ans Wesentliche zu kommen, weil diese Kargheit letztlich auch nur das Wesentliche zulässt. Also es ist ja nur das da, was nötig ist.
Wenn Helga Hirschler nach Meschede kommt, nimmt sie im Haus der Stille an viertägigen kontemplativen Exerzitien teil. So nennen sich Zeiten der Stille, die in ein einfaches Dasein vor Gott führen sollen. Ähnlich wie in Hamburg arbeitet man auch in Meschede mit einem Herzenswort. Während im Schanzenviertel das Wort auch aus dem Zen, dem Sufismus oder der jüdischen Religion stammen kann, bleibt man im Sauerland im Rahmen der christlichen Lehre und taucht in das Christusbewusstsein ein, wie es die Initiatoren nennen. Will Jesus nahe kommen, sucht die Gegenwart seines Geistes. Jedenfalls versuchen die Exerzitienteilnehmer es immer wieder. Michael Wittenbruch, Bildungsreferent und Exerzitienteilnehmer.
Ich atme das ein und gleichzeitig atme ich das ganze Menschsein Jesu in mein eigenes Dasein aus. Das ist eine ganz tiefe Erfahrung. Es wird etwas rund. Es geht ein Aufrichten, ein Einatmen, es beginnt ein Ausatmen, es beginnt ein Kreislauf. Und der schafft Vertrauen und Sicherheit.
Zum Meditieren versammelt man sich im Haus der Stille in der sogenannten Halle, einem großen Meditationsraum im Souterrain des Gebäudes. Die Halle ist quadratisch wuchtig. Zugleich wirkt sie, durch die poröse Oberfläche des Betons, zart und verletzlich. Die Halle ist lichtvoll hell. Auch hier eine Riesenfensterfläche, die die Grenze zwischen Innen und Außen überwindet und das Gefühl von einem Raum vermittelt, der sich öffnet. Exerzitien sind keine Wellnessveranstaltung. Erst nach längerem Schweigen verwandelt sich die anfangs bedrohliche Stille in eine beschützende. Über ihre Erfahrungen beim Sitzen im Schweigen berichten zwei Männer und zwei Frauen. Der Schulpfarrer und Exerzitienbegleiter Christian Reu, Helga Hirschler, Michael Wittenbruch und die Hausfrau Maria Hühn.
Wir laufen alle mit Verletzungen rum, die in der Biografie geschlagen worden sind. Diese Verletzungen, die möchte ich nicht gern haben, weil die schmerzhaft sind. Und diese Dinge, die kommen dann hoch in der Meditation, die tun weh.
Es kamen Dinge hoch, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Verletzungen, ja, Brüche im Leben.
Jesus.
Ich habe erlebt, dass es immer wieder Gedanken gibt, die mich wegziehen, wie magnetisch. Ich habe hier gelernt, mein Herz immer wieder zurückzutragen und habe hier die Erfahrung gemacht, in der Verbindung mit dem Atmen, dass da ein ganz tiefes Ja ist, wo ich gedacht habe, ja, es gibt etwas, das dich trägt und vielleicht viel mehr trägt, als du das in deinem Alltag wahrnimmst.
Jedenfalls passiert etwas. Man kommt in einen ganz stabilen, ruhigen, beseelten Zustand. Nicht durch Wollen, sondern man muss es zulassen und dann passiert es. Es ist keine Zauberei und keine Esoterik. Es ist auch kein romantisches Unterfangen, es ist schlichtweg die Wahrheit und die Wirklichkeit.
Jesus.
Der Mist. Das Pferd macht im Stall den Mist. Und wiewohl der Mist Unflat und Gestank an sich hat, zieht dasselbe Pferd denselben Mist mit großer Anstrengung auf das Feld und daraus wächst edler, schöner Weizen. Und der edle, süße Wein, der niemals so wachsen würde, wäre der Mist nicht da. Ebenso trag deinen Mist, das sind deine eigenen Schwächen, mit denen du nicht fertig werden, die du nicht ablegen und überwinden kannst, mit Anstrengung und Fleiß auf den Acker des liebevollen Gottes und bereite den Mist auf das edle Feld. Ohne Zweifel wächst daraus in demütiger Gelassenheit edle, wonnigliche Frucht. Johannes Tauler, christlicher Mystiker.
Der Exerzitienbegleiter Pater Johannes staunt, was Exerzitien bewirken können.
Das Bemerkenswerte in meiner bisherigen Geschichte als Begleiter von kontemplativen Exerzitienkursen ist es gewesen, dass in Menschen Heilungsvorgänge geschehen sind, mit denen wir alle nicht gerechnet haben, die sie mit sich selber versöhnt haben. Das hat mich überrascht und ich stehe da staunend vor und damit hätte ich vorher vielleicht nie gerechnet, weil ich selber meine eigene Situation kenne und weiß, wie wenig therapeutische Mittel mir persönlich zur Verfügung stehen. Diese Kraft habe ich nicht. Das kommt von woanders her.
Die kontemplativen Exerzitien sind durchgetaktet. Frühes Aufstehen, 4 Stunden Schweigen am Tag, dazwischen Pausen, Mahlzeiten, Einzelgespräche. Am Abend klingen die Exerzitien mit der Feier der Eucharistie aus.
Gemeinsam Eucharistie zu feiern, kann auch noch tiefer in die Stille hineinführen, weil wir uns umfangen wissen eben von dem Grund der Wirklichkeit. Und aus der Stille kommt auch das Singen heraus. Man hört und man singt anders in der Stille, weil auch die Stimme mehr geklärt ist. Das heißt nicht unbedingt, dass sie deswegen besser und schöner ist, aber man achtet feiner auf die Melodie und sie kommt auch dann bei einem anders an. Das ist keine Störung oder kein Wegführen von der Stille, sondern verstärkt sie höchstens.
Als die Abtei Königsmünster vor längerer Zeit einen Kurs zum Thema Labyrinth veranstaltete, zeigte sich ein Teilnehmer am Ende des Kurses sehr beeindruckt. Während des Kurses hatte es geregnet. Und er lobte die Kursleitung dafür, dass sie die Fensterscheiben beschichtet habe, damit die Wassertropfen, passend zum Kursmotto, labyrinthförmig das Fensterglas hinunterlaufen konnten. Pater Kosmas:
Ich musste den Teilnehmer leider enttäuschen. Wir haben da nichts mit den Fensterscheiben gemacht, sondern die sind so runtergelaufen, wie sie das an jeder Fensterscheibe auch eben zu Hause in Köln oder Dortmund machen würde. Nur hat dieses Haus, das sich so zurücknimmt, dazu geführt, dass er wachsam plötzlich, vielleicht nach langer Zeit zum ersten Mal wieder, Regentropfen auf ihrem Weg die Scheibe hinab verfolgt hat.